wie schön, ein Gotteskind zu sein. Das sind nicht nur Worte, sondern es sind Tatsachen, für die wir, oder in anderen Worten ausgedrückt, für die unser Gott und Heiland Jesus Christus einsteht. Und dafür sind wir unserem Herrn so dankbar, dass wir, die wir einstens nicht sein Volk, die wir seiner Gnade, oder zumindest ich seiner Gnade nicht wert war, auch nicht wert bin, aber dennoch ist es so schön, so wunderbar, Gottes Kind zu sein, um Gottes Gnade zu erfahren, in seiner Gegenwart zu verweilen und ihm die Ehre und den Dank darbringen, möge Gott uns helfen. Wir haben ja bereits ein sehr kostbares und wunderbares Wort gehört. Und wir kommen ja hier immer wieder zusammen, wie wir ja alle wissen. Es ist keine Gewohnheit, sondern es ist ein Drängen unserer Herzen, ein Drängen in unserem Innersten. Wenn ich heute unsere Brüder sehe, die von weit her kommen, so stellt sich mir die Frage, was ist es, das uns zusammenführt? Was ist es, das in unseren Herzen drängt und darauf hinweist? Es ist, wenn ich es mal so ausdrücken darf, die Liebe Gottes, die Liebe zu dem, was Gott in unsere Herzen hineingelegt hat, und das ist sein Wort und sein Geist, der uns dazu drängt. Möge Gott uns helfen, möge Gott allen denen helfen, die vielleicht gerne hier sein möchten, die danach Ausschau halten, Gemeinschaft zu haben, miteinander den Herrn zu verherrlichen, ihn anzubeten und seinen Namen zu rühmen. Aber es ist nicht allen die Gelegenheit gegeben, aber wir wissen, jedem und überall ist die Möglichkeit gegeben, mit dem Herrn im Verein ihn anzubeten und seinen Namen huldigen. Und dafür wollen wir auch füreinander einstehen und stets uns gegenseitig auf Gebetshänden tragen, denn wir wissen nicht, wie lange noch. Wir hören alles, was um uns geschieht. Es ist etwas sonderbar. Es klingt so unmöglich und dennoch ist es wahr. Alles und überall redet man vom Frieden. Überall wird darauf hingewiesen und es wird, wie wir ja alle wissen und hören, aufgerüstet wie nie zuvor. So möge Gott uns dieses Bild, das wir veranschaulichen können oder sehen können, dass wir daran lernen, dass wir uns ausrüsten lassen mit dem Geist der Wahrheit, mit dem Geist seiner Kraft, mit dem Geist seiner Liebe, dass wir ihm entgegenjauchzen können. Möge Gott uns helfen, dass wir zu ihm alleine aufschauen und seinen Namen verherrlichen. Ich möchte vielleicht ein Kapitel lesen aus Apostelgeschichte. Wir kennen ja die Heilige Schrift und sie wird uns so oft vorgelesen. Und vielleicht lesen wir sie noch öfter und erkennen, dass Gott zu uns redet daraus, auch wenn wir hier zusammen sind. Apostelgeschichte 22. Hier tut sich jemand, wenn ich es mal so sagen darf, rechtfertigen im Namen des Herrn vor denen, die meinten, die Verheißung, all das zu haben, was ihnen gegeben worden ist, wie wir gestern ja gehört haben, und es ist an ihnen vorbeigegangen. Möge Gott uns Gnade erweisen, dass wir daraus lernen. Hier spricht Paulus und sagt, Apostelgeschichte 22 von Vers 1, werte Brüder und Väter, hört jetzt meine Rechtfertigung vor euch an.
Als sie nun hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, verhielten sie sich noch ruhiger und er fuhr fort. Ich bin ein Jude, geboren zu Tarsus in Zilizien, aber hier in dieser Stadt erzogen, zu den Füßen Gamaliels habe ich meine Ausbildung in strenger Befolgung des Gesetzes unserer Väter erhalten und bin ein ebensolcher Eiferer für Gott gewesen, wie ihr alle es noch heute seid. Als solcher habe ich auch diese Glaubensrichtung bis auf den Tod verfolgt, indem ich Männer wie Frauen in Ketten legte und ins Gefängnis werfen ließ, wie mir das auch der hohe Priester und der gesamte Rat der Ältesten bezeugen kann. Von diesen habe ich mir sogar Briefe an unsere Volksgenossen geben lassen und mich dann nach Damaskus begeben, um auch die Leute dort gefangen zur Bestrafung nach Jerusalem zu bringen. Da geschah es, als ich mich auf dem Wege dorthin befand und in die Nähe von Damaskus gekommen war, dass mich zur Mittagszeit plötzlich ein helles Licht vom Himmel her umstrahlte. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die mir zurief: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete: Wer bist du, Herr? Er sagte zu mir: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Meine Begleiter nahmen zwar das Licht wahr, hörten aber die Stimme dessen nicht, der zu mir redete. Ich fragte dann: Was soll ich tun, Herr? Da antwortete mir der Herr: Steh auf und geh nach Damaskus, dort wirst du Auskunft über alles erhalten, was dir zu tun verordnet ist. Weil ich nun von dem Glanz jenes Lichtes geblendet nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und gelangte so nach Damaskus. Dort kam ein gewisser Ananias, ein gesetzesfrommer Mann, der sich der Anerkennung aller dortigen Juden erfreute, zu mir, trat vor mich hin und sagte zu mir: Bruder Saul, werde wiedersehend. Und augenblicklich erhielt ich das Augenlicht zurück und konnte ihn sehen. Er aber fuhr fort: Der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Munde zu vernehmen, den du sollst Zeugnis für ihn vor allen Menschen ablegen, von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du noch? Stehe auf, lass dich taufen und wasche deine Sünden ab, indem du seinen Namen anrufst. Als ich dann nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, geriet ich in eine Verzückung und sah ihn, der mir gebot: Beeile dich und verlass Jerusalem schleunigst, denn man wird hier dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Da entgegnete ich: Herr, sie wissen doch selbst, dass ich es gewesen bin, der die an dich Gläubigen ins Gefängnis werfen und in den Synagogen auspeitschen ließ. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, da habe auch ich dabei gestanden und Freude daran gehabt und Wache bei den Mänteln derer gehalten, die ihn ums Leben brachten. Doch er antwortete mir: Mache dich auf den Weg, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Bis zu diesen Worten hatten sie ihn ruhig zugehört, nun aber erhoben sie ein Geschrei: Hinweg mit einem solchen Menschen von der Erde. Er darf nicht am Leben bleiben. Während sie noch so schrien und dabei ihre Mäntel abwarfen und Staub in die Luft schleuderten, ließ der Oberst ihn in die Burg hineinbringen und gab Befehl, man sollte ihn unter Geißelungen verhören, damit man herausbrächte, aus welchem Grunde sie so wütend gegen ihn schrien.
Bis hierhin dieses kostbare und teure Wort. Es wäre ja oder ist nichts dazu oder hinzuzusagen zu dem, was wir gehört, was wir gelesen und selbst öfters lesen. Aber für mich ist die Apostelgeschichte etwas Besonderes, etwas Großes. Immer wieder, wenn ich darin lese, so sehe ich, und wenn ich es mal so ausdrücken darf, finde ich immer wieder neues Licht. Mir geht Neues auf. Ich darf erkennen und wahrnehmen, und wir alle, dass zu allen Zeiten, wie wir ja hier wissen, Apostel Paulus wurde gefangen genommen, um des Zeugnisses willen, um des Willen, den er angenommen hat. Wir haben ja hier gelesen, wie er aufgestanden ist oder ihm die Gelegenheit gegeben worden ist, dass er zu denen reden durfte, die wüteten, die gegen den wüteten, den sie gekreuzigt, geschlagen, den sie gemartert haben, der für die Welt gestorben ist. Nicht nur gestorben, er wurde ins Grab gelegt. Er ist auch glorreich auferstanden, siegreich ist er in den Himmel gefahren. Und wir wissen, von dannen wird er wiederkommen, um die zu holen, die das Zeugnis haben, das er ihnen hineingelegt hat. Die Frage, die wir uns stellen oder die ich mir stelle, ist die: haben wir dieses Zeugnis Jesu Christi in uns? Sind wir mit dem ausgerüstet, was er für uns in diese Welt gebracht hat, mit der Gewissheit, ja mit der Seligkeit, mit dem, was er ausgegossen hat über die, die auf ihn warteten und auf die Befehle, die er ausgesprochen hat, wie wir ja gestern Abend gehört haben? Sie sollten Zeugnis ablegen von dem, was sie gehört, gesehen, dass sie mit der Kraft ausgerüstet werden und somit in alle Welt gehen und das Zeugnis, die frohe Botschaft tragen konnten und durften. Oh, wie wunderbar ist es zu wissen, auch ein Paulus oder ein ehemaliger Saulus, der hier, wie wir es wissen, mit Schnauben, ja mit einem großen Eifer für das väterliche Gesetz, wie er ja hier zum Ausdruck bringt, dass er auch so war, wie jene waren, dass er auch für das väterliche Gesetz eingestanden ist und meinte, diese Lehre oder diejenigen, die dem nachfolgten, der gekreuzigt worden ist, dass er diejenigen, die das Zeugnis ablegten von dem, was sie gehört, gesehen und wahrgenommen haben, dass er dazu berufen gewesen wäre, sie zu verfolgen. Er hat es ja hier zum Ausdruck gebracht, er hat Briefe in Empfang genommen und ging Damaskus, um die nach Jerusalem zu bringen, auf dass sie dort bestraft werden für ihren Glauben. Aber wir haben gehört und gelesen, er legt hier selbst das Zeugnis ab und sagt: Als ich so auf dem Wege war, plötzlich zur Mittagszeit, was ist geschehen? Wir könnten und würden doch sagen, was kann denn noch höller sein zur Mittagszeit als die Sonne?
was kann noch herrlicher strahlen wie die Sonne? Aber hier haben wir gehört und gelesen, nicht nur er, sondern auch die mit ihm waren, nahmen es wahr. Bruder Branham sagte es ja schon so oft und wiederholt es, dass diese Feuersäule, dieses helle Licht, das die Israeliten begleitete, auch Paulus erschienen war oder dem Saulus, Saul erschienen war, der dort gegangen war mit Vollmacht, um die zu führen, die bestraft werden sollten. Aber er sank nieder und wusste. Er wusste genau, es kann niemand anders sein als der Herr, der einst das Volk Israel herausgeführt hat. Und wie ich sagte, Bruder Branham weist ja so oft darauf hin, dass die Israeliten ein Jude, wenn er von der Feuersäule etwas wahrnimmt, so weiß er genau, wer es ist und wer daraus redet. Möge Gott in dir und in mir und in uns allen wirken, dass wir den erkennen, der zu uns redet aus der Feuersäule, aus dem Licht seines Glanzes. Wir haben gehört, Paulus sagt hier, er hörte die Stimme. Er nahm die Worte wahr, die zu ihm redeten, weil er dazu bestimmt war und die anderen sahen wohl das Licht, hörten aber die Stimme nicht. Er redete mit ihnen, und ich habe es schon einmal irgendwann gesagt, wie ist es möglich, Gott erscheint einem Saul auf dem Wege, er spricht zu ihm, er redet zu ihm und sagt zu ihm, nun, geh nach Damaskus. Konnte er zu ihm nicht weiterreden, konnte er ihm nicht die Befehle geben, die er auszuführen hatte? Nein, wie wir ja so oft hören, Bruder Frank hat es ja immer wieder gesagt, Gott braucht Menschen, durch die er redet. Gott braucht Menschen, die seine Botschaft tragen. Gott braucht irdene Gefäße, zerbrechliche Gefäße. Und dennoch hat er sie gefüllt mit seinem Geist, um die Botschaft zu tragen. Und so musste er hingehen nach Damaskus. Und dort war ein Mann, wie wir gerade gelesen haben, der Ananias hieß. Und er redete Paulus mit Bruder an. Wir wissen, der Herr ist allmächtig, der Herr ist allwissend und weiß, wem er gebrauchen kann. Aber hier, wie wir gelesen haben, in all dem, als Paulus so das Zeugnis gegeben hat, wie Gott zu ihm geredet hat, bis zu diesem Augenblick, als er nun das Zeugnis ablegte und sagte, dass er dazu bestimmt wäre, um vor Christus oder für Christus einzutreten, um zu beweisen, dass er der wahrhaftig ist, der da kommen sollte. Bis dahin haben sie zugehört und dann hat sich alles dagegen aufgebäumt. Wir wissen, wir leben in einer gleichen Zeit. Es ist nicht anders geworden, sondern wenn wir hören oder wenn das Zeugnis von Christus Jesus abgelegt wird und die Macht seiner Herrlichkeit sich kundtut, so fängt die Welt an zu wüten und zu sagen, sie sind von Sinnen, sie geraten in Ekstase. Bruder Russ hat es ja in den vergangenen Tagen schon zum Ausdruck gebracht. Ehren den, der für uns gelitten, ja, ehren den, der uns erfüllt und erfüllen kann, ihm zur Ehre und zum Preis. Bis hier, haben wir gehört, waren sie alle ruhig. Aber als Paulus von dem zeugte, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, dann gerieten sie außer sich und schrien, hinweg mit ihm, hinweg mit ihm. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir in der Zeit, in der wir uns befinden, an allem erkennen, dass der Herr gnädig und barmherzig ist. Und einen Wunsch und Verlangen, den ich habe, ist vielleicht der, dass das Wort der Gnade noch ausgetragen wird Und ich möchte uns allen zurufen, wir wollen nicht sitzen bleiben, sondern wollen ausziehen. Es ist viel Zeit verstrichen, möge Gott uns Gnade schenken, dass die letzten Stunden, die wir noch hier zu wandeln haben, hier zu bleiben, wie Bruder Franke gesagt hat, er hat es bis zu diesem Jahr gewagt, Dinge auszusprechen, aber jetzt wollte er oder kann er es nicht mehr wagen. So wollen wir gemeinsam zusammenstehen, um die Heilsbotschaft noch einmal auszutragen, dass der Herr noch einmal reden kann. Und dafür braucht er Menschen, wie wir ja hier gelesen haben. Er redete zu einem Saul. Er brauchte aber Ananias, der ihn unterwiesen hat. Möge Gott uns helfen, dass wir als solche dastehen möchten, ein offener Brief, wie Paulus selbst sagt, der von jedermann gelesen wird, und das zur Ehre seines Namens. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Wie herrlich, wenn man das Wort so hören kann und aufnehmen und von dem hören, was Gott einst getan hat. Und dann steigt ein riesengroßes Verlangen auf. O Herr, tu noch einmal dasselbe. Wenn man so liest und dann das auch gesagt und gepredigt bekommt, dann steigt es wirklich auf. Man sagt, Herr, wir sind nicht nur hier zu hören, was Gott einst getan hat. Wir sind hier, um zu erleben, was er heute tut. Amen. Wir werden auch gleich beten, vielleicht hat Bruder Russe noch was zu sagen. Ich wollte nur das Wort ganz kurz hervorheben, das gelesen worden ist, aus dem Propheten Jesaja. Und das sagt der Herr, mein Haus soll ein Bethaus heißen, für alle Völker. Wir haben es hier oft genug betont, soll kein Singhaus sein, kein Redehaus, kein Predigthaus, ein Bethaus. Ein Haus, wo angebetet wird, im Geist und in der Wahrheit. Ein Haus, in dem Gott sich seinem Volke offenbart. Ein Haus, wo er Gebete erhört und beantwortet. Ein Haus, wo wir ihm begegnen, und er uns begegnet. Und wir wissen, als der Herr auf Erden wandelte, hat er in seinem Hause aufgeräumt, hat einiges umgestoßen, hat einigen eine drüber gegeben und hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Aber was habt ihr daraus gemacht? Wenn wir das alles so betrachten, dann merken wir, dass der Herr einige Dinge sich selbst vorbehalten hat. Nicht wir räumen auf, nicht du, nicht ich, sondern er. Wir schaffen es ja kaum, bei uns selber aufzuräumen, geschweige bei anderen und noch viel weniger in seinem Hause. Aber wenn wir in seiner Gegenwart versammelt sind, mit aufrichtigem Herzen und sagen, Herr, wir sind hier, vor deinem Angesicht versammelt. Wir möchten deiner Forderung nachkommen, die du selbst in Johannes 4, etwa 24 gesagt hast. Die Zeit kommt, in der alle wahrhaftigen Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Nicht in Jerusalem, nicht auf einem heiligen Berge, nicht an einer heiligen Stätte, sondern wo sie sind, im Geist und in der Wahrheit. Wir haben das jetzt aus dem Römerbrief alle mitgehört und mitgelesen, dass wir einmütig den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen sollen, in einem Geiste, in demselben Glauben, in der gleichen Überzeugung, dass wir durch ihn Kinder Gottes geworden sind. Christus der Erstgeborene, und wir die Erstgeborenen, er der hohe Priester, und wir die Priester, ein Volk von Priestern, er der König, und wir werden Könige mit ihm sein. Alles ist geschehen. Und wie hier weiter geschrieben steht, so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn, der die verstoßenen Angehörigen Israels sammelt. Ich will ihm noch mehr hinzusammeln zu denen, die schon gesammelt sind. Er wollte aus den Völkern, aus allen Sprachen und Nationen heraussammeln, wie es Abraham gesagt hat vor der Gesetzgebung, in dir sollen alle Geschlechter, alle Völker der Erde gesegnet werden. Schon im Alten Testament hat Gott das Heil, das die Nationen zuteil werden sollte, angekündigt. Es ist über uns gekommen und wir haben es dankbar angenommen. Auch das andere Wort, das ging mir besonders zu Herzen, wenn man davon liest, was der Herr getan hat und dann gleichzeitig zur Kenntnis nehmen muss, dass selbst größte Männer Gottes, Propheten und Apostel, nur das wussten, was der Herr ihnen sagte und warten mussten, dass er ihnen weitere Weisungen gibt. Manchmal haben wir den Eindruck, alle Männer Gottes haben immer souverän über allem gestanden, jede Situation gemeistert. Nein, so war das nicht. Sie waren auf Gott angewiesen. Amen. Jeden Schritt, den sie gingen, haben sie die Hilfe Gottes benötigt. Und es heißt hier von einem solch großen Mann und einer solch außergewöhnlichen Berufung, kurz und bündig ist ihm gesagt worden, als er das Licht sah, hier heißt es ja, er sagte zu mir, ja vielleicht von Vers 8, ich antwortete, wer bist du, Herr? Er sagte zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Meine Begleiter nahmen zwar das Licht wahr, hörten aber die Stimme dessen nicht, der zu mir redete. Es ist und bleibt dabei, wir alle müssen jeder ganz persönlich die Stimme des Herrn hören. Wir können das gleiche Licht sehen, unter derselben Verkündigung sitzen, aber jeder muss ganz persönlich und wird ganz persönlich angesprochen. Es ist dann eine ganz persönliche Sache zwischen dem Herrn und dem Einzelnen. Alle mögen von demselben Licht umstrahlt werden. Wenn der Herr redet, dann redet er ganz persönlich zu dir und ganz persönlich zu mir. Auch darin liegt eine ganz große Wahrheit. Das heißt hier dann ja, nur wie schon gesagt, ganz kurz und bündig. Ich fragte ihn dann, was soll ich tun, Herr? Da antwortete mir der Herr, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wirst du Auskunft über alles erhalten, was dir zu tun verordnet ist. Und er hat zunächst mal Auskunft darüber bekommen, dass er sehend werden soll, dass er sich taufen zu lassen hat, dass seine Sünden durch den Glauben an Jesus Christus abgewaschen werden. Und dann hat der Herr wieder zu ihm gesprochen, als er im Tempel war, und sagte, mache dich auf. Oder war es in einer anderen Stelle? Jedenfalls hier Vers 21 steht's auch. Da antwortete mir, doch er antwortete mir, mache dich auf. Den Weg, den ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Wir denken da an Jesaja 49, Vers 7 oder 8 ist es, dass der Herr ein Licht werden sollte allen Völkern. Und es geschah so, es geschah alles. Diese Geschichte ging mir deshalb zu Herzen. Wir sind ja wieder an einem Punkt angekommen. Wir möchten Weisung vom Herrn haben, möchten wissen, was wir tun sollen. Es genügt mir absolut nicht, nur etwas zu tun, nur um beschäftigt zu sein. Das sind ja alle. Überall sind große religiöse Programme und jeder weiß was, jeder kennt was und jeder tut was. Aber wo ist Gott? Wo offenbart er sich gemäß seinem Worte? Wo können sich alle Verheißungen erfüllen? Wo wird Heilsgeschichte gemacht? Darum geht es mir und darum geht es uns allen. Wirklich nicht darum, dass nur etwas getan wird, sondern dass Gott etwas tun kann, gemäß seinem Wort in diesen Tagen. Und das ist doch unser Herzensanliegen, wenn wir hier zusammen sind und sein Wort hören, dass wir zu ihm kommen und sagen, Herr, lass uns Gnade vor deinem Angesicht finden. Nicht nur etwas zu tun, sondern an deinem Tun Anteil zu haben. Nicht nur ein Programm hier zu haben, sondern lass uns ein Teil deines göttlichen Vorhabens in dieser Zeit sein. Das ist so tief in uns drin. Und weil es Gott selbst hineingelegt hat, wird es nicht anders sein können, als dass wir in diesen Plan Gottes eingefügt werden, bis wir die Vollendung miterleben und dann die Herrlichkeit Gottes schauen werden und unserem Herrn begegnen in der Luft. Alles, was Gott verheißen hat, sind Realitäten, sind Erlebnisse, Ereignisse. Und sie sind uns in der Heiligen Schrift, ob persönlich bezogen, ob heilsgeschichtlich, ob einzeln, ob die Gemeinde, ganz gleich, alles ist hier gegeben worden. Und darüber sind wir froh und dankbar. Auch wenn es manchmal scheint, als seien wir hilflos, ratlos, kraftlos und vielleicht sogar hoffnungslos. Aber wir sind kein hoffnungsloser Fall. Wir haben eine ganz lebendige Hoffnung, die Gott in uns hineingelegt hat, eine berechtigte Hoffnung und einen Glauben, der in seinem Worte verankert ist. Und dieser Glaube und dieser Anker reicht bis hinter den Vorhang, bis hin zur Bundeslade, bis hin zum Gnadenthron, bis zu dem Punkt, wo Gott sich geoffenbart hat. Und wir erkennen, dass der Vorhang zerriss, dass der Weg frei ist und dass wir unserem Herrn wirklich vertrauen können, ihm dienen können und mehr als das zutrauen. Dass er alles herrlich vollenden wird. Es wäre unseres Gottes unwürdig, wenn er sein Werk nicht mit großer Herrlichkeit, mit Kraft und in seiner ihm eigenen Majestät vollenden würde. Er wird es tun. Und somit schauen wir nicht auf uns oder auf Umstände, sondern auf den Herrn. Denk doch an einen Saulus. Er hat mit Wohlgefallen zugeschaut, als Stephanus gesteinigt wurde. Er hat so schön die Mäntel da gehütet und war zufrieden, dass dieser Mann, der Unruhe brachte, nun beseitigt wird. Und der Herr erscheint ihm. Einem Manne, der nicht gerade Gedanken des Friedens hatte, aber plötzlich offenbarte sich ihm der Herr. Sein ganzes Leben war verändert. Ein neuer Tag brach für ihn an. Und so singt's ein Liederdichter, ich traf den Meister. Ich traf den Meister. Ein neuer Tag brach mir an. Wenn wir dem Herrn begegnen, bricht uns ein neuer Tag an. Ein neuer Weg, ein neues Leben. Aus Gnaden. Und dafür sind wir unserem Herrn dankbar. Amen.
Steht auf zum
Gebet. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für die Worte, die wir heute lesen und betrachten durften und für die tiefe Sehnsucht, die in uns entstanden ist, dich zu hören, dein Licht zu sehen, dich zu erleben, deine Weisung zu empfangen, treuer Herr. Mögen Ananias da sein, die du gebrauchen kannst, durch die du reden kannst. Ach, treuer Herr, du hast Wege und Mittel, wir danken dir dafür. Mach dein Haus zu einem Bethaus. Herr, möge es eine Anbetungsstätte sein, dass wir dir unseren schuldigen Dank darbringen.
Ach, wir preisen dich, wir danken dir. Wir rühmen deinen herrlichen Namen. Du hast dein Licht erstrahlen lassen und hast persönlich mit uns geredet. Unsere Herzen brannten. Wir danken dir dafür. Halleluja, deinen herrlichen Namen. Amen.
Amen.